Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei seit Mittwochabend nach der 14-jährigen Hanna aus Oberdollendorf. Aus bislang unerklärlichen Gründen kehrte sie nicht in ihr Elternhaus zurück. Nach Angaben der Polizei hatte Hanna am Mittwoch einen Freund in Thomasberg besucht und war um 19.54 Uhr an der Haltestelle zum Kleinen Ölberg in den RSVG-Bus der Linie 520 gestiegen. An der Haltestelle Oberdollendorf-Stadtbahn stieg sie aus und fuhr mit der Linie 66 bis Oberdollendorf-Nord. Eine Kamera in der Bahn filmte das Mädchen, danach verliert sich die Spur.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Akte Rheinland, dem GA-Crime-Podcast über wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin Redakteurin hier beim GA und neben mir sitzt heute Sabrina Schameitert. Sabrina ist Mitarbeiterin unserer Online-Redaktion und ist heute erstmals als Moderatorin bei Akte Rheinland dabei. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie immer haben wir uns natürlich auch diesmal einen Gast eingeladen, mit dem wir über den heutigen Fall sprechen wollen. Bei uns ist Hans-Jürgen Melzer, Redakteur in unserer Lokalredaktion Siebengebirge und dort vor allem zuständig für die Kommunalpolitik in Königswinter. Als Hans-Jürgen, das sage ich direkt, wird er allerdings innerhalb des Generalanzeigers nur sehr selten angesprochen. Hier bei uns heißt er Hagen Melzer, nach dem früheren Leichtathleten, wie er uns im Vorgespräch verraten hat. Und das passt ganz gut, denn du warst ja selbst früher nicht nur Sportredakteur, sondern auch sportlich selbst sehr aktiv, unter anderem als Läufer. Und damit herzlich willkommen bei uns, Hagen.
Hallo.
Vor mehr als 13 Jahren allerdings, im Jahr 2007, da hast du dich nicht mit Kommunalpolitik beschäftigt, sondern mit einem Mord, dem Mord an Hanna aus Königswinter. Sabrina, du hast ausführlich zu dem Fall recherchiert.
Ja, genau. Also es geht hier heute um einen besonders brutalen Mordfall, weshalb wir an der Stelle auch gerne eine Triggerwarnung aussprechen möchten, weil wir heute nämlich über Gewalt sprechen möchten, auch sexuelle Gewalt an einem sehr jungen Menschen, und zwar Hanna aus Königswinter. Hanna wurde mit 14 Jahren an der Straßenbahnhaltestelle Oberdollendorf erst vergewaltigt und dann ermordet. Und was den Fall so besonders heftig macht, ist eben nicht nur, wie der Täter Stanley K. vorgegangen ist, sondern eben auch sein Motiv, bei dem seine Homosexualität eine sehr große Rolle spielt. Und das wird heute hier noch ein Thema sein, genauso wie der Vater von Hanna nachher auch mit der Trauer umgegangen ist. Und natürlich wird auch der Prozess gegen den Täter ein Thema sein. Stanek H., ein Tscheche aus Königswinter, damals 25 Jahre alt, und er hat nachher für den Mord an Hanna die Höchststrafe, also lebenslange Haft, bekommen und dazu noch die besondere Schwere der Schuld. Dementsprechend war natürlich auch das Medieninteresse bei dem Fall ziemlich groß.
Und wie eben schon angekündigt, sitzt einer, der viel über den Fall Hanna berichtet hat, damals ganz nah dran war und bis heute auch Kontakt zu Hannas Familie hält, jetzt gerade neben uns. GA-Reporter Hagen Melzer. Hagen, bevor wir auf die Einzelheiten des Falls zu sprechen kommen, machen wir mal einen Sprung zurück zum Abend des 29. August 2007. Es ist ungefähr 8:30 am Abend. Hanna, 14 Jahre alt, steigt gerade aus der Bahnlinie 66. Sie kommt von ihrem Freund und will jetzt zurück zu ihren Eltern. Die wohnen nur wenige hundert Meter entfernt von der Haltestelle. Doch zu Hause ankommen wird Hanna nicht. Was ist dann passiert in Oberdollendorf, diesem ja eigentlich sehr beschaulichen Ort?
Hanna ist an dem Abend in Thomasberg bei ihrem Freund Dennis gewesen und wollte dann mit dem Bus nach Hause fahren, ist erst mit der Linie 520 nach Oberdollendorf gefahren und dann in die Stadtbahn umgestiegen und dann eine Haltestelle bis Oberdollendorf Nord gefahren und wollte dann von da vielleicht 200-300 Metern bis zu ihren Eltern an der Kantstraße gehen. Und zu diesem Zeitpunkt lauerte, kann man ja gar nicht anders sagen, der Stanek H. damals in einem Gebüsch an dem Fußweg, der von der Haltestelle zu ihrem Elternhaus führte, auf und hat sie dann in dieses Gebüsch gezogen, hat sie überwältigt in dieses Gebüsch gezogen und hat sich dann mit ihr eine Zeit lang in einer kleinen Hütte auf dem Gelände des Autohauses, ein Ford-Autohaus an der Cäsariestraße, versteckt. Und dann ist er mit ihr in einen der Busse gegangen, die auf diesem Autohausgelände standen. Da war er für das Reinigen der Busse zuständig, deswegen konnte er auch in diesen Bus reingehen. Und dann hat er in diesem Bus Hanna vergewaltigt und immer wieder. Und anschließend ist er mit ihr noch etwa anderthalb Stunden in diesem Bus geblieben und hat gewartet, bis keine Personen sich mehr auch auf dem Gelände des Autohauses aufgehalten haben. Und dann wusste er erst gar nicht, was er tun soll mit ihr. Er hatte auch überlegt, sie laufen zu lassen und ist mit ihr aus dem Bus ausgestiegen. Und dann hat sie ihn angesehen und in dem Moment hat er wohl entschieden, dass er sie ermorden muss, um nicht wieder später von ihr erkannt werden zu können. Und hat dann sie mit mehreren Messerstichen getötet.
Das ist also das, was du gerade geschildert hast, was dann nachher Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt haben. Bis Zdeněk H. gefasst wurde, vergingen ja dann 2 Wochen nach der Tat. Kannst du schildern, was in dieser Zeit passiert ist? Es wurde ja erstmal nach Hanna gesucht, sie war ja erstmal vermisst.
Ja, es wurde insgesamt 5 Tage nach Hanna gesucht. Also ich selber habe es dann, ich glaube, es gab am Donnerstag schon eine kleine Polizeimeldung, dass ein Mädchen aus Oberdollendorf verschwunden ist. Aber das nimmt die Polizei ja auch nicht unbedingt dann immer direkt ernst, weil sie sagen, es sind viele Jugendliche gerade in der Pubertät, die mal von zu Hause weglaufen und in der Regel kommen die dann auch wieder. Und weil die Eltern hatten an dem Abend gegen 23 Uhr etwa die Vermisstenmeldung herausgegeben und wie gesagt, es gab an dem Donnerstag dann eine erste kleine Polizeimeldung und aber als Hanna dann bis Donnerstagabend, Freitagmorgen immer noch nicht aufgetaucht war, hat die Polizei dann Einsatzkräfte eingesetzt, eine Hundertschaft eingesetzt, etwa 50 Polizisten, die dann nach ihr in der Umgebung gesucht haben und auch nicht nur unmittelbar auf dem Weg zwischen Haltestelle und ihrem Elternhaus, sondern auch am Dornheckensee etwa im Siebengebirge oder im nördlichen Siebengebirge. Es wurde also breitflächig sozusagen nach ihr gesucht.
Und da haben sich ja auch Mitschüler und Mitschülerinnen beteiligt, ne?
Natürlich. Die Schule war damals in einem Ausnahmezustand. Ich kann mich erinnern, dass ich dann an dem Morgen, glaube ich, von mir aus auf die Schule zugegangen bin und gefragt habe, wie geht ihr damit um? Können wir darüber sprechen? Und ich habe das damals als relativ große Ehre empfunden, dass die Schule mich dann praktisch eingeladen hat, um mit dem Rektor und dem Gesamtleiter der Schule zu sprechen. Vielleicht hat auch damit zu beigetragen, dass meine Kinder selber das COD damals besucht haben. COD ist die Jugenddorf-Christophorus-Schule in Königswinter, eine Schule mit einem hochbegabten Zweig. Deswegen wird sie oft auch von Kindern außerhalb von Königswinter besucht und mit Internat. Und meine Tochter ist in der Parallelklasse von Hanna gewesen. Hanna war damals in der 8a in der Realschule. Und und das hat mir praktisch die Möglichkeit gegeben, mit der Schulleitung damals zu sprechen, mit dem Realschulrektor, mit dem Schulleiter zu sprechen. Und die haben gesagt, also die Schule ist natürlich in heller Aufregung. Die hatten dann einen Raum der Stille in der Schule, wo 30 Plätze ungefähr drin waren. Der war ständig überbelegt. Da konnten die Schüler Andacht halten, Meditation halten, Gespräche aber auch führen. Und und die Mitschüler von Hanna sind dann auch selber losgezogen, haben Flugblätter verteilt, nicht nur in Königswinter, sondern auch im Siebengebirge wurden Zettel an Bäume geheftet. Ja, es war eine riesengroße Suchaktion, die dann an diesem Wochenende vor allen Dingen stattgefunden hat, bevor Hanna gefunden wurde.
Genau, wir haben es ja jetzt gerade schon mal kurz angesprochen. 5 Tage später wurde dann die Leiche von Hanna gefunden. Wo wurde die denn eigentlich genau gefunden und wie ist sie entdeckt worden?
Genau. Wie gesagt, es hatten erst 50 Polizisten gesucht, ab dem Freitag kann man sagen, nachdem sie am Mittwochabend verschwunden war. Und es wurde dann weitergesucht und dann am Montagmorgen, das war dann der 3. September 2007, da hat dann mittlerweile haben bis zu 100 Polizisten, letztlich sogar 200 Polizisten bei der Suche mitgeholfen. Und sie wurde dann gefunden auf dem Gelände des Autohauses Vogt, also wirklich auch unmittelbar an dem Weg, wo sie praktisch lang gegangen war. Sie ist wahrscheinlich deswegen nicht früher gefunden worden, weil der Zdeněk, ihr Mörder, sie, nachdem er sie mit dem Messer erstochen hatte, mit Diesel übergossen hat und dadurch die Hunde, die auch nach ihr gesucht haben, möglicherweise in die Irre geführt hat, sodass die den Leichengeruch nicht wahrnehmen konnten. Und deswegen hat das so lange gedauert. Es gab ja auch hinterher heftige Vorwürfe gegen die Polizei, dass das so lange dauern konnte und dass sie praktisch genau da gefunden worden ist, wo man es auch erwartet hatte. Einfach nur zugedeckt von ein paar Zweigen im Prinzip. Aber das wurde dann hinterher damit erklärt, dass dieser Dieselgeruch offensichtlich dann auch die Hunde auf die falsche Fährte geführt hat. Und ja, das war im Prinzip, also die wurde dann an dem Montagmittag um 12.30 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Vogt gefunden, 300 Meter von der Haltestelle entfernt.
Weiß man denn eigentlich, ob er sie mit Diesel übergossen hat, um sie anzuzünden, oder wollte er damit schon die Spuren verdecken?
Nee, da war damals gar nicht von die Rede. Also es wurde wirklich vermutet, dass er sie, um die Spuren zu verdecken, mit Diesel überschüttet hat. Wahrscheinlich stand das dann auf dem Gelände des Autohauses rum und er hat gedacht, vielleicht kann er dadurch ihr Auffinden erschweren oder unmöglich machen. Und ja, das ist sicher sein Motiv gewesen. Also von Anzünden ist da nie irgendwo die Rede gewesen.
Insgesamt 2 Wochen nach der Tat hat die Polizei dann ja auch Stanek H. fassen können. Und zwar genau genommen am 12. September, also eben gut 2 Wochen nach Hannas Tod. Davor hatten Beamte der Polizei ja 500 Personen überprüft und von 152 Personen dann auch eine Speichelprobe genommen. Und bei Speichelprobe Nummer 21 haben die Ermittler dann gemerkt, okay, diese DNA haben wir auch bei Hanna gefunden. Und was den Ermittlern ja wohl auch von Anfang an klar war, war, dass der Täter irgendwie aus der Region kommen muss. Was hat sie denn da eigentlich so sicher gemacht?
Ja, es ist wohl so, ich habe selber ein Interview geführt, wenige Tage nachdem dann Hanna gefunden wurde, mit dem Kriminologen Helmut Kuri aus Freiburg, weil ich genau ihn auch fragen wollte, in welchem Umfeld ist der Täter zu erwarten, womit muss man rechnen? Und er hat mir damals gesagt, dass eine Spontantat extrem unwahrscheinlich ist, dass man davon ausgehen kann, dass der Täter jemand ist, der Hanna schon vorher im Blick, im Visier gehabt haben muss, vielleicht so ja jemand aus seiner Verwandtschaft. Es wurde zwischenzeitlich ein Onkel sogar von Hanna verdächtig, natürlich zu Unrecht. Und der Kriminologe hat damals halt gesagt, dass eine Spontantat deswegen extrem unwahrscheinlich ist, dass rein zufällig ein vielleicht 20 bis 40 Jahre alter Mann, der ein hochgefährlicher Sexualstraftäter ist, ausgerechnet an dieser Stelle gewesen ist. Das wäre extrem unwahrscheinlich. Es gäbe natürlich solche Zufälle, aber das wäre genauso unwahrscheinlich, als wenn 2 Flugzeuge zusammenstoßen würden. Das hat er damals als Begründung gesagt. Und deswegen ist man eigentlich davon ausgegangen, dass es der Täter irgendwie aus dem Bekanntenkreis von Hanna stammen muss und dass er sich dieses Opfer ganz gezielt ausgesucht hat, was sich aber nachträglich dann als Trugschluss erwiesen hat.
Genau. Tatsächlich kam dann ja auch nachher beim Prozess raus, dass Stanek H. schon länger Sexfantasien mit Frauen hatte, obwohl er sich ja eigentlich auch selbst als schwul bezeichnet hat. Und von diesen Sexfantasien hat er ja auch immer wieder seinem Lebenspartner erzählt, mit dem er da schon längere Zeit auch in Königswinter gewohnt hatte. Und dieser Lebenspartner hat ihm aber wiederum immer wieder gesagt, dass er von solchen Ideen Abstand nehmen soll, aber er soll ihn wohl auch ziemlich unter Druck gesetzt haben. Was wissen wir über Stanek H. eigentlich alles? Das war ja ein Fahrzeugreiniger aus Königswinter. Was ist das sonst für so ein Typ?
Ja, man hat natürlich dann bei Gericht oder vor dem Prozess dann nachgespürt, seine Lebensgeschichte, und da hat man herausgefunden, dass er als ältestes von 3 Kindern und als einziger Sohn der Familie in einem kleinen Ort in der Slowakei aufgewachsen ist. Dass er schon früh seine homosexuelle Neigung gespürt hat, aber damit nicht so recht umzugehen wusste. Und dann muss er wohl im Alter von 18 Jahren, also 7 Jahre vor dem Mord an Hanna, muss er 2 Schachteln Zigaretten gestohlen haben und deswegen so ein schlechtes Gewissen gehabt haben, dass er aus Scham von zu Hause weggelaufen ist und nach Prag gegangen ist. Und da ist er in der Stricherszene gelandet. Und dort hatte er dann auch in einer Bar den Touristen aus Oberdollendorf, kennengelernt, der als Busfahrer damals für die RSVG, also für unsere Busgesellschaft, und auch Schulbusse gefahren hat. Also meine Kinder zum Beispiel, die kannten diesen Fahrer, der sagte denen was, ja. Und der hat den Stanek da kennengelernt in Prag und hat sich dann wohl über den erkundigt und hat dann wohl festgestellt, der ist für meine homosexuellen Neigungen genau der richtige Lustjunge, kann man vielleicht sagen. Wie gesagt, 28 Jahre älter war der der Tourist aus Oberdollendorf und hat ihn dann mitgenommen nach Oberdollendorf und hat dann 7 Jahre in Oberdollendorf mit ihm an der Heisterbacher Straße, also der Hauptdurchgangsstraße durch Oberdollendorf, gelebt. Und in dieser Zeit hat sich dann beim Zdenek wohl doch auch das Interesse an Frauen irgendwie dokumentiert. Also er hat zumindest dann irgendwelche Heftchen versteckt unter seinem Bett und wo auch immer mit Fotos von nackten Frauen drin. Und als sein Lebensgefährte das gesehen hat, hat er ihn dann zur Schnecke gemacht. Und weil er... für ihn war Homosexualität eine Ideologie und der hat den Zdenek gehalten wie in einem Käfig mehr oder weniger. Der durfte nichts, ja. Und wie gesagt, er war auch 28 Jahre jünger und war finanziell von ihm komplett abhängig, ja. Und auf diese Art und Weise musste der Zdenek seine Neigungen, die er möglicherweise zum anderen Geschlecht hatte, auch unterdrücken, ja, was möglicherweise alles zu dieser fatalen Situation geführt hat, die schließlich mit dem Mord an Hanna endete.
Ja, Zdenek H. soll an diesem Abend des 29. August, bevor er Hanna ermordete, Fernsehen geguckt haben und sich dann gedacht haben, heute möchte ich eine Frau vergewaltigen. Das hört sich wirklich völlig irre an und zeigt dann eben, dass das tatsächlich diese als unwahrscheinlich erachtete Spontantat war. Wie kann das sein, dass so eine Fantasie in einem so schlimmen Verbrechen endet?
Ja, er hat, also angeblich wurde vor Gericht dann gesagt, einen Fernsehfilm mit der Entführung und Vergewaltigung eines Mädchens gesehen im Vorfeld der Tat und diese Bilder haben ihn dann wohl nicht mehr losgelassen und er hat sich dann gesagt, am Abend dieses 29. August, so jetzt versuche ich das mal und hock mich da ins Gebüsch und warte, bis jemand kommt, bis eine Frau kommt. Das hätte auch sich eine ältere Frau sein können, eine ganz andere Frau sein können, die ganz anders ausgesehen hat. Deswegen im Nachhinein kann man nur sagen, es war halt Hanna, die wirklich am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen ist und ein Zufallsopfer war, ganz im Gegensatz zu dem, was der Kriminologe vorher vermutet hatte. Und es war einfach eine fatale Situation, die sich da ergeben hatte.
Wollte der dann quasi diese Szene, die der im Fernsehen gesehen hatte, in Anführungsstrichen nachspielen?
Das weiß man nicht. Also er hatte sich vorbereitet, er hat in einem Container, der auf dem Autohofgelände stand, hat er sich Klebeband und Kabelbinder geholt, also das vorbereitet. Und in dem Moment, als Hanna dann gekommen ist, hat er sie gepackt und ihr das Messer an den Hals gehalten und hat sie dann mit dem Klebeband und den Kabelbinder gefesselt. Und das Letzte, was Hanna damals noch sagen konnte, als sie ihn anflehte, war, lass mich gehen, meine Mama wartet. Und danach hat er ihr dieses Klebeband vor den Mund geklebt und danach konnte sie dann nichts mehr sagen.
Ja, im Prozess, im psychologischen Gutachten zu Zdenek H. heißt es dann nachher, die Frage der sexuellen Identität hat offenbar den Boden vorbereitet, sich mit Gewalt eine Frau zu nehmen.
Was ich mich auch noch gefragt habe, wir hatten ja vorhin schon diese Speichelproben angesprochen, beziehungsweise diese freiwilligen Speichelproben. Die Polizei hatte ja mehrere von diesen DNA-Proben genommen und anscheinend hat ja auch Zdenek dann freiwillig eine Speichelprobe abgegeben. Wie kam das dazu? Was glaubst du, könnte ihn dazu bewegt haben?
Ja, die haben ja zunächst mal alle Mitarbeiter, die bei dem Autohaus, bei dem Ford Autohaus in Oberdollendorf gearbeitet haben, haben die ihre Speichelprobe abgeben lassen, weil sie das Naheliegendste gewesen wäre, dass es ein Mitarbeiter des Autohauses gewesen ist. Und die haben dann auch freiwillig ihre Speichelprobe abgegeben. Aber an dem Tag, als da die große Aktion stattfand, war Zdenek zufällig gerade bei seinem Bus, für den er wohl zuständig war, und hat den gereinigt. Und dann wurde er angesprochen und ob er auch bereit wäre, eine Speichelprobe abzugeben, auch wenn er da nur als gelegentlicher Arbeiter auf dem Gelände tätig war. Und dann hat er sich dazu bereit erklärt.
Später vor dem Bonner Landgericht, also etwa 3 Monate später, hat Zdenek H. dann auch ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dieser Prozess in Bonn rief sehr viele Medien auf den Plan. Von den 114 Zuhörerplätzen oder Zuschauerplätzen waren bei Prozessauftakt fast 40 Plätze für Medienvertreter reserviert. Und am Ende des Prozesses wurde Zdenek H. am 6. Dezember 2007 schuldig gesprochen wegen Mordes, schwerer Vergewaltigung und Freiheitsberaubung.
Genau, und dazu hat er eben die Höchststrafe bekommen, das heißt lebenslange Haft, 15 Jahre, ohne dass er vorher irgendwie wieder freikommen könnte. Denn was die Richter auch noch gesagt haben, Die Schwere der Schuld wiegt besonders schwer. Der Richter Udo Buhren hat bei der Urteilsverkündung zum Beispiel auch gesagt, er, also Zdeněk H., wollte irgendein Mädchen. Hanna war also ein Zufallsopfer, quasi zur falschen Zeit am falschen Ort. Hagen Zdeněk soll am Ende in seinem Schlusswort ja sogar noch so eine Art von Bedauern geäußert haben. Wie hast du ihn so vor Gericht erlebt?
Ja, das war für mich, also er hat dieses Bedauern tatsächlich geäußert. Er muss wohl mehrfach sich erkundigt haben bei seinem Pflichtverteidiger, dem Udo Krechel, muss sich erkundigt haben, wie es der Familie von Hanna geht. Und die Anwältin der Familie, die als Nebenkläger in dem Prozess aufgetreten ist, die Gudrun Roth, hat damals gesagt, Volker Wiedeck, also Hannas Vater, hätte dann auf diese Reue oder auf dieses Erkundigen nach dem Zustand der Familie hätte er nur geantwortet, das hätte er sich mal vorher überlegen sollen.
Vielleicht sagst du noch, wie du den Zdeněk selbst vor Gericht erlebt hast.
Genau. Ja, das war für mich halt sehr bemerkenswert, wenn ich mich selber beobachtet habe, weil wenn man über so einen Fall berichtet hat und geht dann in den Prozess rein, der dann etwa gut drei Monate später stattfand, und die Anklageschrift wurde vorher vorgestellt, wo geschildert wurde, dass er das Mädchen also vier Stunden lang in seiner Gewalt gehabt hat, bevor er sie ermordet hat und auf brutale Art und Weise dann getötet hat. Dann hat man ein Bild im Kopf von diesem Täter. Ja? Und dieses Bild, das ich von dem Täter im Kopf hat, hat sich in dem Prozess halt für mich nicht bestätigt, ja, weil ich habe den, der hat leise gesprochen, der wirkte verschüchtert, der hat, wie gesagt, diese Andeutungen von Reue gezeigt, der hat vor allen Dingen der Auftritt seines Lebensgefährten hat mich sehr verstört, weil der im Prinzip, weil da mir deutlich wurde, dass der Zdeněk im Prinzip da wie ein Hühnchen in einem Käfig gehalten wurde und seine Neigungen 7 Jahre lang unterdrückt wurden. Und ich habe dann ein paar Tage später habe ich selber noch einen Artikel über, wie ich den Prozess erlebt habe, geschrieben. Und da habe ich dann auch über die Bilder im Kopf nachgedacht und dann bin zu dem Schluss gekommen, man macht sich ein Bild, aber dieses Bild kann dann ganz anders nachher aussehen. Ja, ich habe den Zdeněk selber auch als Opfer seines Lebensgefährten in dem Moment gesehen, was natürlich in keinster Weise die Tat, die er begangen hat, jetzt verharmlosen soll und das Leid der Familie verharmlosen soll. Aber zumindest das Bild, das ich vorher von ihm im Kopf hatte, hat sich bei dem Prozess nicht bestätigt.
Du hattest auch erzählt, dass der Lebenspartner vor Gericht ausgesagt hat und auch also ziemlich grausame Aussagen getroffen hat, was jetzt auch irgendwie diese Tat betroffen hat.
Genau, der hat wirklich in dem Prozess gesagt, wenn es ein Junge gewesen wäre, den Zdeněk getötet hätte, das hätte ihn viel mehr betroffen gemacht, das war doch nur ein Mädchen. Ja, und das war natürlich solche Reaktionen, da waren, ihr habt das ja angesprochen, da waren etwa 40 Medienvertreter bei dem Prozess und ich glaube ungefähr 80 Leute durften in den Gerichtssaal mit rein. Da ging dann ein Raunen halt wirklich durch die Menge und Andeutungen von, ja, die Leute waren einfach angewidert, ja, von dem, was dieser Lebensgefährte da von sich gegeben hat und ja, es hat mich selber auch sehr betroffen gemacht, muss ich sagen.
Du hast den Vater von Hanna eben schon kurz angesprochen. Der hat während des Prozesses natürlich auch ausgesagt und das sehr emotional. Er sagte, Hanna war voller Fantasie, Lebenslust und Lebenshunger. Lass uns mal einen Blick auf die Familie von Hanna werfen. Sie ist ja mit ihren Eltern und 2 Schwestern in Königswinter aufgewachsen. Sie war die jüngste der 3 Geschwister. Nach dem Mord war die ganze Familie natürlich komplett am Boden zerstört. Du hast das selbst erlebt und hast zum Beispiel in einem Bericht geschrieben, die Grenzen zwischen Professionalität und Anteilnahme sind mit einem Schlag weggewischt. Wie hast du die Familie erlebt und wie war das für dich persönlich?
Also die Familie konnte ich ja nur bei dem Prozess erst erleben. Da gab es den einen Prozesstag, ich glaube, das war der zweite, als der Vater halt auch ausgesagt hat und der Vater nochmal Hanna geschildert hat, weil es ihm, glaube ich, ganz wichtig war, zu zeigen, was für ein lebensfrohes Mädchen das gewesen ist, wie sie im Mittelpunkt der Familie gestanden hat mit ihrer Lebensfreude. Und ja, also es war ihm ganz wichtig, nochmal darzustellen, wie seine Tochter gewesen ist, weil er hat auch sowas sinngemäß gesagt, wie der Täter soll hier praktisch nicht im Vordergrund stehen, der soll das nicht beherrschen, die Menschen sollen wissen, wie Hanna gewesen ist, ja. Und das hat er, glaube ich, da sehr glaubwürdig rübergebracht. Und die Mutter ist auch mit an dem Prozesstag gewesen. Die sind also durch so einen Nebeneingang dann da reingeführt worden, damit die also nicht jetzt an den ganzen Menschen auch vorbei in den Gerichtssaal gehen mussten. Haben im Übrigen denselben Nebeneingang des Gerichts genommen, wo auch der Täter in den Gerichtssaal geführt wurde. Und während der Vater dem Zdenek dann auch ins Gesicht geschaut hat, sich den angeschaut hat, hat die Mutter die ganze Zeit nur weggeschaut. Die konnte also den Mörder ihrer Tochter nicht ins Gesicht sehen. Und ja, und gut, das wurde ja auch im Nachhinein dann deutlich, dass der Vater da eine ganz andere Art hatte, mit dem Tod seiner Tochter umzugehen.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Er hat ja unter anderem eine bis heute bestehende Stiftung gegründet, der Vater. Die Anteilnahme generell in Königswinter und in dem Ort Oberdollendorf, die war ja riesengroß. Es gab zum Beispiel einen Trauermarsch und Benefizkonzerte. Wie hast du das erlebt, diese Anteilnahme?
Das fing ja im Prinzip schon an, also das fing ja mit der Suchaktion schon an und ging dann zwei Tage, nachdem Hanna gefunden wurde. Sie wurde am 3. September gefunden und am 5. September fand dann ein Lichtermarsch praktisch vom Wegekreuz in Oberdollendorf, das ist 200 Meter vom Tatort entfernt, an der Cäsariusstraße, gab es einen Lichtermarsch, wo 6000 Teilnehmer mitgegangen sind, bis zum COD, also bis zu der Schule, die Hanna besucht hatte, mit Blumen in den Händen, mit Kerzen, mit Fackeln. Im Nachhinein hat man dann erfahren, Vater und Töchter sind auch beide bei dem Trauermarsch mitgegangen. Die Mutter konnte es nicht. Ursprünglich war der Plan gewesen, dass Vater und Mutter sich in die Weinberge oben stellen, praktisch auf die Hülle in Oberdollendorf und von oben diesen Trauermarsch beobachten. Aber der Vater hatte so einen starken Wunsch dann verspürt, diesen Ausdruck der Solidarität mit zu erleben, dass er dann bei dem Trauermarsch selber auch mitgegangen ist, zusammen mit seinen beiden Töchtern. Und ja, natürlich diese Anteilnahme, die setzte sich fort, ja, die wie gesagt, der Vater hat dann relativ früh auch angekündigt, das war dann im Frühjahr 2008, dass er diese Stiftung gründen möchte. Und von diesem Tag an hat es sich fast überschlagen, was Benefizaktionen, was Solidaritätsaktionen anging. Also das erste ist im Mai 2008 gefunden, ein Benefizkonzert mit mehreren Bands, damals im Gasthaus Lichtenberg in Heisterbacher Rott, damit fing es an. Und dann ging es wirklich im Monatsabstand, kann man sagen, weiter, wobei natürlich ein Schwerpunkt auch immer auf diesem Ende August praktisch Termin lag. Am ersten Todestag, am zweiten, am dritten Todestag von Hanna fanden dann Solidaritätsaktionen statt, wo das COD dann teilweise auch eingebunden war, wo aber auch ganz eng die damals ermittelnde Mordkommission mit eingebunden war. Also da gab es einen Kommissar Franz Würges und einen Michael Brück und die also praktisch, Michael Brück war der Leiter der Mordkommission, der Franz Würges war auch in der Mordkommission und die haben zum Beispiel eine Bikerfahrt gegen sexuelle Gewalt, das war ja dann auch der Name der Stiftung, organisiert. Die haben eine Radtour organisiert von Königswinter bis in die Steiermark, wo sie dann auch Geld gesammelt haben und da war fast die komplette Mordkommission von damals dabei und das hat halt gezeigt, wie sehr die Menschen das praktisch über ihren berufliches Engagement hinaus nicht abschütteln konnten im Prinzip und diese Tat sie weiter verfolgt hat und sie irgendwas tun wollten dagegen oder für die Stiftung jetzt in diesem Fall.
Ja, diese Hanna-Stiftung, wie du jetzt gerade ja schon erklärt hast, die kümmert sich ja um Menschen oder um Frauen und Männer, die eben auch schon mal Opfer von sexueller Gewalt geworden sind. Ich persönlich finde das auch total beeindruckend, wie der Vater dann auch mit der Trauer umgegangen ist, weil das ja jetzt auch nicht so unbedingt der übliche Weg ist, dass man so progressiv denkt und nach vorne schaut. Viele Menschen brechen ja auch komplett irgendwie an der Trauer zusammen. Das eine schließt das andere ja nicht aus, aber es ist halt schon, finde ich, ziemlich bemerkenswert, dass er halt so eine Stiftung auf die Beine gestellt hat. Vielleicht können wir noch mal kurz festhalten, was den Vater damals genau dazu motiviert hat. Also was steckte dahinter, dass er gesagt hat, okay, ich möchte jetzt diese Stiftung gründen?
Ja, also für den Vater war das die einzige Art, glaube ich, zu überleben, dass er diese Stiftung gegründet hat. Also seine Therapie war Aktivität, Handeln. Ja, er hat mir selber vor einigen Tagen, als ich mich nochmal mit ihm getroffen habe, gesagt, dass er es als weiterhin auch 12 Jahre nach der Tat als große Hilfe empfindet, dass er für diese Stiftung arbeiten kann, und er würde verzweifeln, wenn er nicht handeln könnte, und die Stiftung würde ihm ermöglichen zu handeln. Ja, und dann sagt er fast entschuldigend, was soll ich auch sonst tun? Meine Tochter konnte und kann ich nicht beschützen, dann muss ich jetzt wenigstens in ihrem Namen handeln. Ja? Und das ist sein persönlicher Weg gewesen, mit diesem Unfassbaren umzugehen. Und während die Familie einen anderen Weg gegangen ist. Ja? Also er sagt, seine Frau, die hat sich erst in sich vergraben lange Zeit, ja, und ist gar nicht nach draußen gegangen. Und auch die Töchter, für die Töchter wäre es erst unvorstellbar gewesen, in dieser Stiftung zum Beispiel mitzuarbeiten. Aber so ist jeder seinen eigenen Weg gegangen. Und die Töchter haben, das hat mich jetzt sehr gefreut, haben ihm wohl signalisiert, wenn du irgendwann mal dich nicht mehr um diese Stiftung kümmern kannst, werden wir das in deinem Namen fortführen. Ja, und sie zeigen also, was sie für einen Respekt und für eine Hochachtung für das haben, was ihr Vater da auf die Beine gestellt hat. Also mittlerweile ein Stiftungskapital von 500.000 Euro und 500.000 Euro in Projekte investiert, also ungefähr 1 Million Euro hat diese Stiftung bisher eingenommen. Und die Töchter haben da eine große, und die Frau hat auch eine große Hochachtung dafür, aber es ist bisher nicht ihr Weg gewesen, das so zu gehen. Ja. Deswegen vielleicht dazu fällt mir ein, als ich mich jetzt kürzlich mit dem Vater getroffen habe, tauchte auch die Frage auf, wo treffen wir uns? In der Vergangenheit haben wir uns immer in irgendeinem Café getroffen oder in der Kneipe. Und das geht ja in Corona-Zeiten nicht. Und vor 3 Jahren zum 10-jährigen Todestag hatten wir uns auf einer Bank unten an der Dollendorfer Fähre getroffen. Und jetzt war die Überlegung, wo treffen wir uns? Und da war es, sagte er, bloß nicht bei uns zu Hause, das geht weiter nicht, weil der Rest der Familie möchte nicht diesen direkten Kontakt mit den Medien haben. Ne? Die akzeptieren, dass ich das mache, ja, aber so, dass wir uns dann letztlich bei uns zu Hause in Thomasberg getroffen haben. Ich wohne in seiner Nachbarschaft sozusagen. Und aber das zeigt halt auch, wie unterschiedlich die einzelnen Familienmitglieder mit dieser Tat umgehen und welche Bewältigungsstrategien die entwickelt haben.
Ja, wir haben ein Zitat von Hannas Vater, das deutlich macht, was die Stiftung für ihn bedeutet, nochmal einsprechen lassen. Das hören wir uns jetzt kurz an.
Ich konnte Hanna damals nicht helfen. Ich konnte nichts für sie tun an diesem Abend, in dieser Nacht. Das macht mich so wahnsinnig ohnmächtig. Aber die Stiftung gibt mir das Zepter zurück in die Hand. Jetzt kann ich handeln.
Was ich daran bemerkenswert finde, was du gerade erzählt hast, ist, dass die Familie so völlig unterschiedlich damit umgeht und trotzdem zusammengeblieben ist.
Mhm. Ja, das ist, finde ich, also auch ganz großartig. Also bei dem Gespräch, das ich kürzlich mit Volker Wiedeck geführt habe, sagt er auch, es ist wohl, dass 75% aller Familien auseinanderbrechen oder die Ehen geschieden werden, deren Kinder Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind. Und er führt das vor allen Dingen darauf zurück, dass sie auch ganz großartig wirklich betreut worden sind von den Notfallseelsorgern und Opferschützern, zu denen sie bis heute noch Kontakt haben. Also da ist vor allen Dingen der Albi Röpke zu erwähnen, der Notfallseelsorger, der ja auch dem Team hier im Siebengebirge bzw. im Rhein-Sieg-Kreis angehört, der Notfallseelsorger, und der sich halt sehr intensiv um die Familie gekümmert hat und die richtige Sprache gefunden hat, damit umzugehen. Und und der hat wesentlich mit dazu beigetragen, dass diese Familie intakt geblieben ist.
Du hast gesagt, du hast vor ganz kurzer Zeit nochmal mit Hannas Vater gesprochen. Daraus ist auch ein Artikel entstanden und der erscheint in den kommenden Tagen im Generalanzeiger und natürlich auf ga.de. Wenn er dann erschienen ist, dann packen wir euch den Link dazu natürlich in die Shownotes dieser Episode.
Genau, wenn ich mir den ganzen Fall jetzt nochmal rückblickend anschaue, also 13 Jahre ist das ja jetzt ungefähr her. Ich persönlich würde immer noch einen Riesenbogen um diese Haltestelle Oberdollendorf Nord machen. jetzt wo ich diese ganzen Details zu dem Fall kenne. Und tatsächlich gab es nach der Tat ja auch Diskussionen, ob die Haltestelle nicht irgendwie baulich verändert wird oder zum Beispiel besser einsehbar wird. Was war da so genau Gegenstand der Diskussion und wie wird die Haltestelle mittlerweile, 13 Jahre nach der Tat, wahrgenommen?
Ja, also es hat natürlich damals auch die Kommunalpolitiker in Königswinter beschäftigt, die darüber diskutiert haben, sogenannte Angsträume in der Stadt sozusagen sicherer zu machen und einsehbarer zu machen. Und es wurden, glaube ich, auch ein paar zusätzliche Lampen dann da aufgestellt, wobei man sagen muss, das ist ja auch Gelände der Stadtwerke Bonn, weil da die Stadtbahnlinie fährt. Was ja auch ein Problem gewesen ist, dass die Kamera zum Beispiel damals in der Stadtbahn nicht funktioniert hat. Man hat ja auch erst gedacht, möglicherweise hat der Täter ja der Hanna schon in der Stadtbahn aufgelauert und man hätte da vielleicht, wenn die Kamera funktioniert hätte, schon was sehen können. Ja, es hat also wirklich intensiv auch die Politik damals und die Stadt beschäftigt und sind einige Verbesserungen vorgenommen worden und weil das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung in Königswinter hat damals wirklich sehr gelitten. Ja, es wurden auch Umfragen gemacht, wo dann auch Eltern, über 50% der Eltern sagten, wir lassen unsere Kinder abends nicht mehr alleine raus, wir fahren die jetzt zur Schule, wir lassen die nicht mehr mit dem Bus zur Schule fahren und ja, es war also wirklich ein großes eine Unsicherheit in der Bevölkerung da, ja, und da sind schon einige Maßnahmen ergriffen worden damals, dass das verbessert worden ist, aber es wird mit Sicherheit, wird die Leute heute immer noch, die sich an diesen Fall zurückerinnern, immer noch ein beklemmendes Gefühl beschleichen, wenn sie im Bereich dieser Haltestelle unterwegs sind, weil das ist einfach ein nicht einsehbares Gelände und ja, das ist schon unangenehm, da lang zu gehen.
Ja, man kann nur hoffen, dass der Vater mit seiner Hanna-Stiftung viel Gutes bewirken kann, sodass dieser Tod nicht völlig umsonst war am Ende. Damit kommen wir zum Ende dieser Episode von Akte Rheinland. Ich danke erstmal euch beiden, liebe Hagen, liebe Sabrina, dass ihr dabei wart. Und wir danken natürlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert, liked, teilt, euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders über eine 5-Sterne-Bewertung. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.
Well, who do you think is your favorite princess?
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.